Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Philipp, hast du schon mal drüber nachgedacht, als Ausgleich Golf zu spielen?
Was?
Ob du als Ausgleich Golf spielen schon mal in Betracht gezogen hast?
Wie kommst du jetzt auf so ein Thema? Ist irgendwie bei dir in der FDP-Zentrale in Mainz irgendwie ein Platz frei geworden, dass du jetzt von Golfen anfängst zu quasseln?
Nee, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich und
du machst dir Sorgen um mich?
Ja, dass du einen Ausgleich hast zu der ganzen Aufregung. Dass die Aufregung, die du immer mitbringst in unseren
Podcast. Und du glaubst, Golf würde mich da beruhigen?
Kann ja sein.
Alte Männer mit Hängehoden, die sich mit Elektromobilen über einen grünen Rasen fahren, das soll mich beruhigen.
Wir grüßen an dieser Stelle auch alle Golfspielerinnen und Spieler unter unseren Zuhörern. Also wenn wir schon bei so fiesen Klischees sind, dann kann ich auch den uralten Golfwitz erzählen.
Mach mal.
Warum spielt Investmentbanker und Großunternehmer so gerne Golf?
Keine Ahnung.
Ist der einzige Sport, den man auch mit Handschellen ausüben kann. Alt, aber gut.
So wie Golfspieler. Ja. Wow!
Hier ist die 56. Ausgabe von Grundlos Gute Laune, eurem satirischen Osterei in der Frühlingswiese des Lebens. Unsere Themen heute: Katharina Reiche, Experiment oder Unfall? Und die Frage: Trump und Iran, Experiment oder Unfall? Und hier sind eure beiden Osterhasen, Tobias Mann und Philipp Simon.
Ah, danke schön, vielen Dank, danke sehr.
Ja, ein drittes Element hat er aber vergessen bei Experiment oder Unfall.
Was denn?
Ostern.
Wieso hältst du das für ein Experiment oder Unfall?
Ja, weil es ist ja jetzt die große Frage bei allen, können sie überhaupt noch wegfahren? Ja, bei den Benzinpreisen, das ist dann...
Das Experiment.
Also da kann der Osterurlaub entweder zum Experiment oder zum Unfall werden.
Ah, so meinst du das. Aber du interpretierst jetzt Ostern an sich schon gar nicht mehr als das christliche Fest, sondern als Ferientermin, als zweiten Ferientermin nach den Osterferien. Sommerferien.
Als was interpretierst du das denn?
Naja gut, Ostern hat ja zunächst mal im Kern die Bedeutung, dass es das kirchliche, christliche Fest ist. Mhm. Dann geht's ja weiter, dann sind ja diese ganzen nicht religiösen Elemente, Osterfeuer, Ostereier suchen, der Hase, auch keine biblische Figur, also den heiligen Klopfer gibt's nicht, zumindest nicht, dass er mir bekannt wäre. Und dann kommt ja on top, dass diese schulische Geschichte hinzukommt, dass an Ostern frei ist. Übrigens früher viel länger als heute.
Warum?
Also früher waren die Osterferien drei Wochen.
Osterferien drei Wochen, jetzt sind es nur noch zwei Wochen. Aber früher war die Herbstferien nur eine Woche und dafür sind die heute auch zwei Wochen.
Das ist korrekt, aber für uns bei Grundlos Gute Laune gibt's zunächst mal jetzt heute noch keine Ferien. Deswegen gehen wir mal fix rüber ins...
Ping-Pong.
Ich habe mir kurz Sorgen um dich gemacht.
Warum?
Nee, das ist gemein, das kann ich
doch
nicht.
Doch,
Nein, vergiss es.
Nein, hör auf, die so rumzudrücken. Sag's bitte.
Nee, weil ich gedacht habe, du wärst am Timmendorfer Stadion gespült worden.
Und soll ich dir was sagen?
Nee,
nein, der bleibt schön drin.
Der war unangemessen
auf viel Leben. Dass die Leute auch mal sehen, wie es hier hinter den Kulissen zugeht. Weil sonst sieht es mir immer so aus, als ob ich den armen Tobias Mann immer quäle. Und so läuft's nämlich, wenn die Bänder nicht laufen, Freunde. So, aber genau, Timmy der Wahl, wie ist deine Gemütslage?
Ja, so wie ich es mitbekommen habe, sieht's nicht gut aus und das ist natürlich eine traurige Geschichte, ja, wenn so ein Lebewesen...
Was mir halt gesellschaftspolitisch aufgefallen ist, ist, dass im Gegensatz zum Thema Gewalt gegen Frauen sind sich doch beim Wahl alle mal einig.
Das stimmt. Also ich habe jetzt wenig Stimmen gehört, so von wegen, was soll der ganze Aufruhr mit diesem Wahl?
Oder der Wahl ist selber schuld.
Ja, genau.
Was ist er da auch in die Bucht reingeschwommen? Hätte er sich mal vorher überlegen müssen... Kein Wunder, dass man dann stirbt. Das habe ich jetzt nicht gehört.
Das stimmt. Beim Wahl war die Empathie schon ziemlich eindeutig verteilt.
Ja.
Aber es gibt ja auch noch einen anderen Fall. Also Wildtiere, wenn man einen Wahl noch weitgehend als Wildtier bezeichnen möchte. Es gab ja einen Wolfangriff, gab es ja auch in Altona. In der Nähe vom IKEA hat ein Wolf eine Frau angegriffen.
Warum ist dir jetzt wichtig, den Bezug zu IKEA herzustellen?
Das war in den Nachrichten genannt worden.
Wurde das immer IKEA so gesagt? Der Wolf hat eine Frau in der Nähe von IKEA überfallen. IKEA, Sie wissen.
Man wollte
immer
damit, glaube ich, klar machen.
Ein Brett zu lang, eine Schraube zu wenig.
Man wollte damit, glaube ich, klar machen, dass, das so nah am, Menschen dran war.
Ja, oder dieser aber vielleicht hat der Wolf ja auch IKEA mit einem Wald verwechselt, weil der Duft von den ganzen Hölzern da in der Luft
lag. Oder er wollte ein Billigregal umtauschen. Das wissen wir ja beide
oder
nicht.
Oder Köttbullar kaufen, man weiß es nicht. Ja. De facto hieß es, er hat eine Frau ins Gesicht gebissen.
Ja, sie wurde genäht und konnte dann aber auch direkt wieder entlassen werden. Aber so ein Wolfbiss ist eine ernste Sache. Insofern gute Besserung der Frau, die da in guten Absichten versucht hat, sich um den Wolf zu kümmern. Jetzt kann man aber auch da dem Wolf, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Ich habe nämlich einen Wolfsexperten gehört, der sagte, das machen Wölfe eigentlich nur, wenn sie sich bedroht fühlen.
Andere Leute ins Gesicht beißen.
Ja, ja, ist echt so. Und so wie ich es gelesen habe, die Frau versucht, den Wolf da, also in gutem Willen, wegzubuxieren irgendwie. Und das ist dann vermutlich auch keine gute Idee. Also was man daraus lernt, wenn du einen Wolf beim IKEA siehst, lass ihn an der Kasse vor und versuch ihn nicht wieder da rauszubringen. Das ist, glaube ich, die Lehre, die man ziehen muss. Aber was ich interessant finde, Wildtierbegegnungen, also wenn der Mensch auf ein wildes Tier trifft, das hat ja auch oftmals was mit dem Klimawandel zu tun.
Ja, jetzt haust du aber alle vielleicht Themen raus, die du irgendwann mal, auf so einer Liste gefunden hast. Ja,
nee, bitte. Warte mal ab, weil das ist ja meine Theorie. Ja. Der Klimawandel selbst läuft ja für die menschliche Aufmerksamkeitsspanne offenbar immer noch zu langsam. Also die Menschen verstehen ja nicht die Dringlichkeit, deswegen ist das Thema ja so weg. Mhm. Und vielleicht ist das von der Natur auch so gewollt, dass beispielsweise der Bär in vielen Bereichen der Welt durch den Klimawandel und die Veränderung seines Lebensraums dann immer mehr Richtung menschliche Siedlung getrieben wird und es da immer öfter zu teilweise auch tödlichen Begegnungen kommt. Vielleicht versteht es der Mensch nicht anders. Vielleicht muss es irgendwie konkretere Auswirkungen des Klimawandels geben, damit der Mensch das kapiert.
Okay, bin ich also damit ich fasse mal eben, ich fasse es mal eben zusammen. Okay. Du möchtest, dass der Wolf die Frau ins Gesicht beißt, damit sie sich ein Elektroauto kauft. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass sie keinen Benziner mehr fährt, sondern sich endlich ein E-Auto kauft. Das ist... Oh, das ist. Verstehe ich dich da richtig?
Das geht heute alles in eine ganz falsche Richtung.
So, das ist die Stimmung, die ich in diesem Podcast brauche. Sie sehen mich jetzt gerade nicht, wie Tobias Mann völlig erschöpft vor dem Mikrofon nur noch den Kopf schüttelt. Und das ist immer der Moment, wo ich sage, ich habe mit diesem Podcast alles erreicht, was ich mir je gewünscht habe. Das ist das höchste Lob, das höchste satirische Lob, das man kriegen kann, ist ein Tobias Mann, der den Kopf senkt und den Kopf schüttelt. Das ist, mehr geht eigentlich nicht. Das ist für mich wie ein Grimme-Preis.
Das ist der Grimmig-Preis, ist das dann in unserem Fall.
Wusstest du übrigens schon, dass die ersten Kollegen von der SPD im Zelt schlafen müssen?
Nee.
Ja, hör mal rein.
Ja, auch bei Wind und Wetter campe ich hier in Berlin von März bis Oktober. Jetzt geht die Campingsaison für mich in Berlin wieder los, in meinem wunderschönen Zelt. Ich fühle mich hier auf dem Campingplatz wohl. Hier bin ich an der frischen Luft, direkt am Wasser. Und es gibt total nette Camper-Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich abends noch unterhalten kann. Die Nacht jetzt war in der Tat etwas frisch, aber für echte Camper gibt's ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und dass mir die Zahnpasta eingefroren ist letzte Nacht, das musste ich halt dann wieder beheben unter dem warmen Wasser am Waschbecken.
So, jetzt fragst du dich natürlich...
Mit wem haben wir es zu tun? Jetzt,
genau, das ist Johannes Fechner, Bundestagsabgeordnete der SPD. Und der schläft in den Sitzungswochen in Berlin von März bis Oktober im Zelt.
Aber wo hat er das aufgeschlagen?
Ja, auf einem Campingplatz.
Gibt's in Berlin Campingplätze?
Ja, warum denn nicht? In Berlin gibt's ja sogar einen Flughafen.
Ja gut, aber der Flughafen ist ja weit draußen.
Ja.
Der Campingplatz vermute ich auch.
Ja, aber der Vorteil beim Campingplatz war, er war schneller fertig. Ja,
das stimmt. Aber ich habe in Mitte jetzt noch nicht viele Campingplätze gesehen.
Ja, aber nicht Mitte, aber Berlin besteht doch nicht nur aus Berlin-Mitte.
Ja, da hast du recht, hast du recht. Und dieser SPD-Politiker schläft also im Zelt.
Von März bis Oktober im Zelt.
Das finde ich bemerkenswert.
Ja?
Das ja, warum denn nicht? Also das ist ja einerseits zeugt das ja von Naturverbundenheit. Mhm. Er ist buchstäblich down to earth. Mhm. Das ist ja was, das, was man sich bei Politikern und Politikern immer wünscht.
Könntest du dich denn mit so einem Lebensstil assimilieren?
Ich habe ja früher total gerne Camping gemacht. Ich war ja Pfadfinder und alles.
Ich habe früher...
Ja, das sagen wir mal so. Ich habe in meinem Familienverbund, in dem ich mich hier bewege, nicht so viele Campingfans.
Ah. Aber und du schon, ja?
Ich, Ich mach das total, also ich habe schon viele Jahre nicht mehr gemacht, aber ich liebe das eigentlich. Also Zelt, ja, abends irgendwie Feuer vorm Zelt, dann ins Zelt rein, morgens mit den Vögeln wach werden, rausgehen, ein bisschen den Tau spüren in der Wiese, das ist schon was für mich.
Ja gut, ich hab ja ein großes Zelt, dann machen wir das jetzt im Sommer mal.
Ja, da haben wir doch schon drüber gesprochen, dass wir mal wirklich auf dem Zeltplatz einen Podcast aufnehmen.
Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Ja.
Wann das denn?
Irgendwann, als wir mal überlegt haben, was wir noch machen können, wo du sagtest, ja, so ein Ortswechsel und du gehst ja gerne campen, dann machen wir mal, nehmen wir mal eine Aufnahmemaschine mit.
Ach, und dann stimmt, drehen wir mal ein bisschen. Ja, ich war jetzt gerade bei einem Live-Podcast und dachte, du willst jetzt vor Publikum auf dem Campingplatz.
Oh, das wäre aber auch eine geile Idee. In so einem Nudistencamp.
Ja, das grundlos
lassen wir mal alle die
Sommer treffen, natürlich.
Ja. Das wäre doch super. Alle nackt. Und dann machen wir uns auch mal nicht nur intellektuell nackig.
Und dann kommt der Wolf. Das ist heute eins der schlimmsten Primaten-Pingpongs, die wir je veranstaltet haben. Ich bin wirklich erfreut und erschüttert zugleich.
Zitatort.
So, das war heute wirklich ein ganz, ganz schlimmes Primaten-Pingpong.
Furchtbar.
Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt wirklich auch sprachlich auf einem ganz anderen Level weitermachen, dass hier auch mal ein bisschen Nivea in die Sendung kommt.
Um Gottes.
Wir reden heute über Katharina die Reiche. Katharina Reiche, ist sie schon Ex-Wirtschaftsministerin?
Also, glaube, das müssen wir heute ja an mehreren Stellen dazu sagen. Wir zeichnen Mittwoch auf, Mittwoch 12 Uhr. Wir wissen es nicht, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ob sie noch da ist. Aber ich muss dich ganz kurz korrigieren. Wir müssen da korrekt bleiben. Es ist Katharina Reiche. Sie hat sich da, also die, beziehungsweise ihre Eltern, ihre namensgebenden Eltern haben sich da ein E geleistet, wo andere ein A haben.
Ah, nicht Katharina, sondern Katharina.
Reiche.
Das tut mir leid.
Weil das ist ja die sprachliche Brillanz, für die sie bekannt ist. Der ja. möchten wir natürlich auch in der Namensnennung gerecht werden.
Und es ist auch egal, wie blöd man als Politiker ist, man hat immer noch das Recht, mit dem richtigen Namen angesprochen zu werden.
Außer Doofrind zum Beispiel. Das war ja auch immer gern genommen.
Ja, oder bescheuert.
Da kommen aber 5 Euro in die Karlauer Kasse heute.
Da spart mir nichts Gutes.
Ich habe heute so Schmerzen am Schnieder.
Das habe ich gerade auch. Ich habe in die gleiche Richtung assoziiert.
Ich habe ja. unter der Gürtellinie. Jetzt reicht's aber mal hier. Um Gottes Willen, Namenswitze sind eigentlich verboten.
So, kann ich bitte zu meinem ernsthaft politischen Thema
kommen? Unbedingt.
Also, wir sprechen heute über Katharina Reiche. Unsere Wirtschaftsministerin. Sprachlich eine absolute Bombe, muss man wirklich sagen. Also wenn einer in der deutschen Politik kommunizieren kann, dann Katharina Reiche. Und die hat aus Versehen bei der Bild-Zeitung rumgesessen. Und da saß ihr jemand gegenüber. Ganz seltsames Format. Und der hat ihr auch noch Fragen gestellt.
Nein.
So, ja. Und ich habe mir diese halbe Stunde angeguckt. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, Katharina Reiche, die redet wie eine KI, die versucht, per Zufallsgenerator aus dem Duden Sätze zu bilden. Das ist wirklich ein Phänomen, bei der weißt du wirklich manchmal am Ende nicht mehr, womit der ganze Schladderadatz angefangen hat. Wir steigen jetzt ein mit einem Thema, was gerade alle Menschen oder viele Menschen, sagen wir auch sehr emotional betrifft, und das ist das Thema Benzinpreis. Ja, nichts wird so hart diskutiert im Moment wie der Benzinpreis. Und die Regierung hat seit dem 1. April bei uns das österreichische Modell eingeführt. Das heißt, die Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag den Preis erhöhen. Erniedrigen dürfen sie sich jederzeit.
Ja, das ist also gut.
Niedrigen Preis kann man jederzeit quasi machen, aber erhöhen nur noch einmal am Tag. Zum gleichen Zeitpunkt, das muss man einmal wissen, haben die Österreicher ihr Modell weiterentwickelt und bei denen ist es jetzt so, dass die Tankstellen nur noch dreimal in der Woche den Preis erhöhen dürfen. So. Und wir
Also wir arbeiten uns auf die jährliche Preisversetzung hin.
Genau. Ja. Und wir hören jetzt, wie Katharina Reiche versucht, auf Nachfrage zu erklären, warum es wohl besser ist, einmal am Tag den Preis anheben zu dürfen und nicht dreimal in der Woche. Und jetzt wünsche ich Ihnen gute Ohren und viel Kraft.
Wir wollen preistransparent und Klarheit in den Markt bringen. Die Österreicher, deswegen einmal am Tag die Preise festzusetzen.
Nochmal, aber das Modell hat ja in Österreich nicht funktioniert.
Ja, Moment, die Österreicher machen gerade noch etwas. Sie haben die Preisanpassung nur noch dreimal in der Woche.
Klar, und jetzt aber passiert trotzdem nochmal die Frage, warum macht die Bundesregierung ein Modell, was erkennbar wirklich das Schlechteste in ganz Europa ist?
Da stimme ich Ihnen nicht zu.
Aber die Zahlen
einmal
zeigen
am Tag,
das.
Nein, die Zahlen zeigen vor allem, dass die Ankündigung der österreichischen Bundesregierung, nur noch dreimal in der Woche die Preise festlegen zu lassen, jetzt zu Risiken aufschlägen
führt. Aber warum macht das die Bundesregierung dann nicht so?
Also, ich wäre ja nicht etwas nachweislich, was sich jetzt schon im Markt als nicht schlau erweist, nach Deutschland.
Aber in Österreich erweist es sich als nicht schlau und deswegen schärft die österreichische Regierung nach.
Nochmal. Die österreichische Regierung verlegt jetzt die Preisfestlegung auf dreimal in der Woche. Was macht der Markt? Er preist ein Preissteigerungen und macht den Preis deutlich höher, dass wenn es Preissteigerungen in den zwei Tagen dazwischen gibt, die mal schon mitgenommen werden. Diesen Fehler begehen wir nicht.
Sie sagt, einmal am Tag erhöhen, das ist okay. Wenn man nur noch dreimal in der Woche, dann würden die Preiserhöhung einpreisen. Und jetzt will sie mir also erzählen, wenn die nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, dass die Preiserhöhung nicht einpreisen. Das ist doch Schwachsinn.
Völliger Schwachsinn, weil das ist ja das, was man dem Modell auch vorwirft.
Richtig.
Dass die immer diese Preiserhöhung dann schon direkt mit reinrechnen. Also dass das komplett unwirksam auch ist, wenn man da in irgendeiner Weise die Preise einhegen möchte. Es ist für mich diese ganze Aktion so ein Hauptsache mal machen was. Wir zeigen, dass wir was tun. Es ist ein politischer Arbeitsnachweis, der aber nichts bringt. Und das deckt sich mit dem, wie wir Katharina Reiche auch in der Vergangenheit in ihrem Amt kennengelernt
haben. Ja.
Aber Philipp, man muss ja sagen, es ist ja nicht die einzige Maßnahme, die sie da ins Paket geschnürt haben. Es kommen ja noch weitere dazu.
Genau, denn die Regierung will auch das Kartellrecht schärfen. Und hier erklärt Katharina Reiche jetzt, wie das funktionieren soll und welchen Effekt das hat.
Wir schärfen das Kartellrecht. Bislang ist es dem Kartellamt nicht möglich, tief in Sektoruntersuchungen zu gehen, also in Preisstrukturen zu schauen. Dem Kartellamt war es auch bislang verwehrt, Daten von Unternehmen anzufordern. Wir haben beschlossen, die Umkehr der Beweislast. Wenn also ein Verfahren, ein Sektorverfahren, ein Überprüfungsverfahren angestoßen ist, müssen die Unternehmen ihre Preisstrukturen offenlegen. Dann kann ein Verfahren starten, dann kann das Kartellamt einsteigen. Es gab einen interessanten Effekt. Als gestern im Deutschen Bundestag es dann zur zweiten, dritten Lesung ging, wurden Preise an Tankstellen gesenkt. Also ist das Instrument des Kartellrechts um wenige Cent, aber wir sehen Bewegung.
Aber das ist doch, ob sie da eine Kausalität sieht, wo keine ist. Nur weil die in zweiter, dritter Lesung über die Änderung des Kartellrechts
beraten, sinken doch nicht die Preise. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die Preise, also es war vor dem 1. April, das heißt, da sind die Preise den ganzen Tag permanent 2-3 Cent nach oben, 2-3 Cent nach unten. Das heißt, sie stellt auch da so einen kausalen Zusammenhang hin und alles, was sie bisher so geäußert hat, spielt eigentlich alles in die Richtung, ihre Politik wirkt. Und wir übernehmen quasi nur das Beste vom österreichischen Modell und das, was die jetzt mit dreimal in der Woche machen, das ist Quatsch. Und eigentlich redet sie die ganze Zeit um den entscheidenden Faktor rum. Also gut, bei der Kartellschärfung kann man ihr das vielleicht noch zugutehalten. Aber wie reagiert eine Gesellschaft darauf, wenn Unternehmen Notsituationen ausnutzen, um zusätzliche Gewinne einzufahren und es in dem Moment aber im Prinzip keine freie Marktwirtschaft gibt, weil alle Unternehmen in diesem Land nämlich die Preise ungefähr auf das gleiche Level heben. Und in dem Zusammenhang ist ja immer wieder die Rede von einer Übergewinnsteuer. Und hier erklärt Katharina Reiche jetzt mal, warum eine Übergewinnsteuer keine gute Idee ist.
Die Ökonomie kennt keine Übergewinnsteuer und die Ökonomie kennt auch keine Übergewinne. Momentan verdienen Mineralölkonzerne gutes Geld. Das stimmt. Aber will der Staat festsetzen, was gerade noch ausreichend ist und was zu viel ist? Wenn wir bei Mineralölindustrie anfangen, machen wir dann das auch mit anderen Industrien? Es wird behauptet, in der Energiekrise respektive in den ersten
also keine
Jahren,
Übergewinnsteuer aus Ihrer
in
Sicht.
Jahren des Ukraine-Krieges sei dies möglich gewesen. Diese Steuer und das Agieren der Ampel aus dieser Zeit beschäftigt internationale Schiedsgerichtshöfe noch heute. Der Bundesfinanzhof hat darauf hingewiesen, dass er die damaligen Eingriffe für verfassungswidrig hält. Und ich kann der Regierung nicht raten, ein als verfassungskritisches Instrument deklarierter Eingriff jetzt mal fröhlich fortzusetzen.
So, hat sie da einen Punkt.
Da ist so viel nicht einen. Okay. Wenn du mich fragst, ja,
dann,
nicht
dann
einen.
Dann erklär es uns bitte einmal.
Es fängt schon an, dass sie sagt, die Ökonomie kennt keine Übergewinnsteuer.
Da habe ich mir, als sie das gesagt hat, habe ich mir so im Stillen gedacht, dann kann sie die vielleicht jetzt mal kennenlernen.
Ja, und vor allem, es ist nicht wahr. Es gibt sogenannte Windfall Taxes. Das ist genau das, dass also wenn Unternehmen außergewöhnlich hohe Unternehmensgewinne machen, die nicht aus eigener Leistung entstehen, sondern aus äußeren Umständen resultieren, wie Krisen, Kriege oder sonstiges, dann spricht man von Windfall-Taxes, die da erhoben werden. Das ist auch in der Geschichte schon passiert. Also so ungewöhnlich ist das nicht. Das heißt also, das ist schon mal falsch. Das gibt es schon als ökonomisches Konzept. Das wird auch immer wieder diskutiert. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da reden wir im zweiten Schritt drüber. Aber zu sagen, das gibt es nicht in der Ökonomie, ist einfach falsch.
Ja, und
ist
ich einfach finde, nicht wahr. Und ich finde, wir müssen das nicht mal Übergewinne nennen, über das, was wir reden, sondern wir reden da eigentlich von einer Marktmanipulation in einer globalen Krise.
Richtig.
Denn die Preise wurden angehoben, bevor überhaupt die erhöhten Preise der Lieferketten und der Rohstoffe überhaupt bei den Konzernen angekommen sind. Und natürlich muss sich ein Staat und muss sich eine Gesellschaft dagegen wehren können.
Eine Gesellschaft muss sich sogar dagegen wehren. Und wenn sie jetzt sagt, ja, wenn wir mit den Mineralölkonzernen anfangen, machen wir dann mit anderen Unternehmen weiter. Ja, wenn so ein ähnlicher Fall vorliegt bei anderen Unternehmen, wenn die aufgrund von Krisen oder Kriegen da Gewinne realisieren, die einfach nur wirklich aus diesen Umständen heraus entstehen, muss man auch da eingreifen. Und nur weil es da rechtliche Bedenken gibt, ja klar, es gibt immer Klagen, die dann geführt werden. Dann muss man das eben juristisch ausfechten. Und kann nicht von vornherein sagen, wie hat sie gesagt, wie hat sie es ausgedrückt? So juristisch umstrittene Dinge, da kann sie nicht raten, dass man damit rummacht. Doch, das ist die Aufgabe, einfach zu gucken, was können wir tun und wo setzt das Recht die Grenzen.
Na, und vor allen Dingen der interessante Widerspruch an der ganzen Geschichte ist ja, dass sie vorher gesagt hat, es geht auch darum, das Kartellrecht zu schärfen. Das heißt, bei einem schärferen Kartellrecht gäbe es natürlich ganz andere rechtliche Angriffspunkte und ganz andere rechtliche Ansätze, um solche Marktmanipulationen zu hinterfolgen und demnach dann auch sich Geld zurückzuholen. So, und jetzt kommt im Prinzip der ganze Wahnsinn dieser ganzen Nummer. Sie versuchen also höheren Preisen dadurch entgegenzuwirken, dass sie den Konzernen sagen, jetzt dürft ihr den Preis nur noch einmal am Tag erhöhen. So, dann sagen die natürlich, ja gut, dann hauen wir die Preise so hoch, dass der Preis auf jeden Fall stimmt. Dann wird sie mit dem Argument konfrontiert, ja, also die Österreicher haben festgestellt, das funktioniert gar nicht, weil die Preise dann einfach so hoch machen. Jetzt dürfen die nur noch dreimal in der Woche erhöhen. Daraufhin sagt sie, ja, es wäre ja völlig bescheuert, das so zu machen, weil es würde bedeuten, dass die ja vorher schon was auf den Preis auflegen. Also genau das, was bei einmal am Tag schon passiert, vermutet sie jetzt, wird bei dreimal in der Woche passieren. Da ist sie quasi schon völlig losgelöst von der Realität. Und wenn wir in dieser Woche was aus diesem Konzept, die Preise dürfen nur noch einmal am Tag angehoben werden, gelernt haben, dann, dass quasi mit der Einführung dieser Regelung die Preise erstmal komplett nach oben geknallt sind.
Also kann man sagen, Reiche wirkt nur halt in die falsche Richtung.
So, das ist das Thema Benzinpreis mit Katharina Reiche. Wir weiten jetzt mal den Blick auf ihre
Ja, aber lass uns doch mal ganz kurz, Philipp, lass uns doch mal ganz kurz überlegen. Der Ausgangspunkt ist ja, in Deutschland reagiert man ja politisch sehr empfindlich, wenn der Autofahrer, die Autofahrerin über hohe Spritpreise tangiert ist. Mhm. Weil natürlich auch der Protest sehr groß ist. Ich finde es bemerkenswert, wie schnell man da plötzlich aktiv wird.
Ja, logisch.
Bei anderen Themen ist man so schnell nicht
am Start. Ja, aber logisch, weil sie natürlich jetzt monatelang den Leuten erklärt haben, das Aus vom Verbrenner aus muss kommen, ist die beste Technologie. Söder fährt die ganze Zeit durch die Gegend und schreit rum. Jetzt haben sie den Leuten also eingequatscht, kauft euch den Diesel, wie hat er das nochmal genannt? Die Verbrenner der Zukunft?
Hightech-Verbrenner.
Genau. Ja. Hightech-Verbrenner. Da haben sie den Leuten die Hightech, und jetzt stellen die Leute aber fest, Verbrenner bleibt Verbrenner, da muss ich was reingießen. Und das kann mal ganz schnell preislich aufgrund von Marktmanipulationen, aufgrund von Kriegen und Krisen völlig aus dem Ruder laufen.
Ja, Potzblitz, wer hätte sich denken können?
Und jetzt hätte man den Leuten sagen können, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt so ein paar Solarpanels bei euch auf der Garage und auf dem Dach und ladet damit zum Teil euer Auto. und macht euch quasi unabhängig von diesen Marktmanipulationen. Das müssten sie eingestehen.
Du hättest eine politische Satire gar nicht besser, also einen politischen satirischen Sketch gar nicht besser schreiben können, als dass eine Regierung eine fossile Strategie da jetzt forciert, in Zeiten, wo eine der größten Lieferkettenkrisen für fossile Stoffe plötzlich ausgebrochen ist.
Und gleichzeitig kündigen sie irgendwelche Maßnahmen an, machen aber natürlich auch inhaltlich einen riesen Bogen um das eigentliche Thema. Das ist nämlich der große Anteil von Steuern am Benzinpreis.
Ja, Staat verdient mit.
Darüber wollen sie natürlich gerade nicht reden, weil sie die Knete so dringend brauchen, dass sie dann nicht mal ansatzweise drauf verzichten können. Man könnte fast argumentieren, dass der Staat im Moment durchaus auch nicht unglücklich über die hohen Spritpreise ist.
Oh, da bist du aber sehr böse. Das ist eine böse Unterstellung, Philipp.
Findest du? Nein. Jetzt lass uns aber einmal den Blick weiten.
Ja.
Wir haben jetzt über die Benzinpreise, das emotionale Thema für viele jetzt, die auch in Osterurlaub gefahren sind oder fahren wollen, emotionales Thema teuer. Jetzt hören wir aber mal, weil Katharina Reiche ist ja die Architektin des Wirtschaftswunders 2.0 in Deutschland.
Ja.
Das ja, ist ja. Und jetzt hören wir mal, wie Katharina Reiche grundsätzlich Deutschland reformieren will.
Ich denke, drei Kategorien. Das erste ist, das Fundament wieder in Ordnung bringen. Also wenn der Kahn Löcher hat, muss man erstmal die Löcher stopfen. Und das heißt, sich an Strukturreformen machen, wie die sozialen Sicherungssysteme wieder ins Gleichgewicht bringen. Im Arbeitsmarkt Reformen machen. Arbeitsvolumen erhöhen, aber auch flexibler zu werden. Dann geht es darum, Verantwortung zu übernehmen für die Schwachen, aber auch für die Starken, die das Land ziehen, die jeden Tag Leistung bringen und am Ende des Tages den Investitionsstandort wieder fit zu machen, also zu gründen, aber auch Investoren ins Land zu holen, um wieder zu Wachstum zu kommen.
Boah, das sind ja so unfassbar alte Talking Points. Konzepte von vor 100 Jahren.
Ein durcheinander geratener Sprechzettel.
Ja. Ja, aber
also wir müssen gründen, aber auch Investoren. Arbeits kürzen, aber auch mehr arbeiten.
Für die Armen und für die Reichen da sein.
Ja. Und
vor allem, sie fängt ja schon mit einem schiefen Bild an. Sie sagt, wir müssen ans Fundament ran. Also wenn der Kahn Löcher hat, müssen wir die stopfen.
Genau, aber das ist plötzlich. Ja, aber besser hätte sie die aktuelle Politik gar nicht beschreiben können. Weil genau, die gehen nicht ans Fundament ran, um es zu renovieren und wirklich auf solide Beine und Stützen zu stellen, sondern sie, wie sagt man, dilettieren so ein bisschen am Rumpf rum.
Das heißt also, während des Sinkens werden noch einzelne Löcher im Boden des Schiffes gestopft.
Diese Regierung erinnert mich ein bisschen so an Timmy den Wal.
Gestrandet und findet nicht mehr zurück ins offene Meer.
Kurz vorm Verenden und verirrt sich immer wieder in die falsche Bucht.
Ja, aber die Bucht ist ja auch nun bekannt. Also wenn man jetzt bei diesem Bild mal brauchen.
Lass
ja.
uns in diesem Bild bleiben, bis wir selbst nicht mehr rausfinden. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Ja.
In diese Bucht, in die Katharina Reich jetzt reingeschwommen ist, da waren ja schon viele. Und man hat gesehen, hier ist nichts zu holen. Das ist einfach eine Bucht, da läufst du früher oder später auf eine Sandbank. Das bringt nichts. Deswegen müsste man ja wirklich auch mal den Blick aufs weite Meer richten und mal schauen, vielleicht sollten wir mal neue Buchten für uns finden, in denen wir uns besser zurechtfinden. Habe ich das schön ausgedrückt?
Du hast es so gut formuliert, dass ich vermute, dass man dich anschließend einbuchten will. Ja. So, also ja. Unsere Wirtschaftsministerin, ja, die hat uns jetzt einmal erklärt, wie sie dieses Land so richtig nach vorne schießt, ja, indem Reformen und Investoren und wird richtig gut. So,
ich fühle mich ja schon komplett empowered
richtig.
Gerade.
Der Klingbeil hat ja nur vor einiger Zeit zum Thema Rente vorgeschlagen, dass die Rente nicht mehr an ein bestimmtes Alter gekoppelt wird, sondern an Arbeitsjahre, und zwar an 45 Arbeitsjahre. Das heißt, wenn du mit 16 anfängst zu arbeiten, 45 Jahre später Rente, wenn du erst als Akademiker mit Ende 20 anfängst zu arbeiten, dementsprechend länger. So.
Ja.
Und da hören wir doch jetzt mal die Linguistik-Königin Katharina Reiche, wie es mit der Rente so weitergehen soll und was so ihre Ansätze sind.
Die volle Rente erhält man dann, wenn man zum Beispiel 45 Jahre gearbeitet hat. Ist das ganz in Ihrem Sinne? Ist das etwas, was in die richtige Richtung geht? Oder würden Sie sagen, nee, da liegt der Bundesfinanzminister völlig falsch?
Ich bin froh, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass das Arbeitsvolumen in Deutschland steigen muss. Es ist richtig, dass viele Arbeitnehmer am Anschlag ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Es ist aber auch richtig, dass wir Frühverrentung haben, dass wir viel Teilzeitarbeit haben. Da ist jeder frei, dies zu wählen. Es ist aber auch richtig, dass qualifizierte Arbeitnehmer am Ende ihres Berufslebens durch gute Abfindungen, Frühverrentungsregeln aus dem Arbeitsmarkt scheiden, um sich danach selbstständig zu machen und in die Beratung zu gehen. Deutschland ist ein produktives Land. Das zeigt es auch im internationalen Vergleich. Aber die gesamten Arbeitsstunden, die wir in Deutschland arbeiten, liegen bei knapp bei ein bisschen über 1.300 Stunden. Selbst Griechenland arbeitet 1.500 Stunden plus. Das heißt, man kann noch so effizient sein als Land, noch so produktiv, wenn die Gesamtarbeitsstundenzahl unter einem internationalen Durchschnitt bleibt, verliert das Land.
Das ist ein sprachlicher Scherbenhaufen. Da müssen wir jetzt wirklich einmal aufräumen. Also, wir halten zum einen fest, es ist alles richtig. Es ist richtig, dass viele arbeiten. Es ist richtig, dass Frühverrentung gehen. Es ist richtig, dass Rentner dann auch in die Beratung gehen. Das ist übrigens auch ein völlig neues Geschäftsmodell.
Ein ganz neues
Geschäftsmodell.
Eine Flut von Silberrückenberatern, die übers Land hereinbricht.
Die plötzlich junge Tech-Startups in Berlin beraten. Also, aber es ist alles richtig. Dann sagt sie auch einen legendären Satz. Das ist mein persönlicher. Sie sagt, selbst Griechenland arbeitet 1500 Stunden.
Also, ja, da wird schön nochmal das Klischee vom faulen Griechen bedient.
Selbst die faulen Griechen, ja, 5500 Stunden, selbst die. Und wir nur 1300. Also das heißt, selbst die Griechen arbeiten mehr als die Deutschen. Und da würde ich gerne philosophisch mit dir drüber sprechen. Ein sehr interessanter Satz.
Yeah.
Egal wie effizient und produktiv man ist, wenn man nicht 1500 Stunden arbeitet, verliert das Land. Warum, Tobias? Du bist ja BWLer.
Das ist lange her. Aber jetzt mal von der Logik.
Ja.
Du hast zwei Menschen. Sagen wir mal den Günther und den Dieter. Ja. Die sind Gärtner. Und die pflanzen. Mhm. Ja, und der Günther, der pflanzt in der Stunde 10 Bäume. Und das ist super schnell. Und der Dieter, der ist weniger effizient, der pflanzt 5 Bäume in der Stunde. Warum soll der Günther dann verlieren,
der Laden
wenn er nicht genauso lang...
Nein, der Laden, das ist Ökonomie. Und die
macht doch keinen Sinn.
Die Ökonomie kennt keine Effizienz und keine Übergewinn.
Ja, aber lass uns doch mal zu Ende denken, Philipp. Dann wäre es ja so.
Nein, Tobi, nein. Ich möchte das eben nicht zu Ende denken. Das ist ja das Grausame an Katharina Reiche, dass wir ständig versuchen, diesen Schwachsinn, den sie rausmüllt, zu Ende zu denken. Jeder, der diese Sachen sich mal anhört, und ich denke mir immer, wenn es ein Interview bei der Bild ist, dann müssten das ja eigentlich viele Leute mal mitkriegen, weil es ein Massenmedium ist. Jeder, der der Frau zuhört, muss doch merken, die hat null Ahnung. Und das ist so eine Generation von Politikern, die total auffällt, dass sie permanent tolle Sätze formuliert, aber null Ahnung hat. Jens Spahn, genau das Gleiche. Tilman Kuban, Carsten Linnemann, die können nichts außer dummschwätzen und eigene Interessen vertreten. Und das ist schrecklich, dass wir als Kabarettisten, die sich ja eigentlich auch um eine Differenzierung bemühen oder um einen genaueren Blick, inzwischen bei solchen Stammtischplattitüden ankommen. Aber es ist sprachlich nicht mehr zu ertragen. Ich empfinde es persönlich als Beleidigung, wenn ich Katharina Reiche unqualifiziert quatschen höre.
Ja, Moment, da muss ich mal nachhaken. Ja. Lass uns da mal drüber reden, um es mal jetzt mit einem Lanzismus hier einzuleiten. Hat sie keine Ahnung oder weiß sie ziemlich genau, was ihre Absichten sind und sie versucht das hinter diesem Kladderadatsch, den sie da verbal von sich gibt, zu verschleiern? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen.
Sie folgt einem super simplen Leitfaden und dieser Leitfaden bedeutet Arbeitskosten, Lohnkosten runter, Gewinne für Unternehmen stabil halten und damit im Prinzip eine Gesellschaft auf Produktivität und Effizienz zu trimmen. Da gibt's keine Arbeitnehmerrechte mehr. Es geht im Prinzip bei der ganz simpel um die Abschaffung aller Werte, die eigentlich eine Sozial- und Solidargemeinschaft hat.
Aber Philipp, ich komme nicht drüber weg. Tut mir leid, dass ich nochmal damit anfangen muss. Solidargemeinschaft, ja, das ist ja natürlich ein Dorn im Auge, verstehe ich alles. Aber die Ökonomie nach Katharina Reiche, die würde ja bedeuten, dass ein Mensch, der untätig am Schreibtisch sitzt, das aber 14 Stunden täglich mehr wert ist als einer, der 5 Stunden ranklotzt und was weggeschafft
hat. Ja, bekommt. Weil sie aus der Wirtschaft aber einen ganz simplen Brief in die Hand bekommen hat. Und der lautet: Homeoffice abschaffen, 4-Tage-Woche-Diskussion beenden. Sie verfolgt einen ganz simplen Plan im Auftrag der Wirtschaft. Und das ist, möglichst billig Arbeitskräfte unbegrenzt zur Verfügung zu stellen. Ja. Genauso wie sie auch in ihren Plänen als Wirtschaftsministerin inzwischen Punkte 1:1 umsetzt, die sie noch als Chefin von Westenergie gefordert hat. Die vertritt nicht die Interessen der deutschen Wirtschaft im Sinne von die deutsche Wirtschaft für uns alle, sondern die vertritt einzelne Wirtschaftsinteressen. Und die laufen entgegen dem Interesse der Solidargemeinschaft. Und da scheißt sie einfach drauf.
Also das Gemeinste, was wir über Katharina Reiche sagen können, ist, sie ist sich treu geblieben.
Ja, so, und zum Schluss hatte der Heini von der Bild noch eine Frage.
Also, wie viel Zeit bleibt noch? Muss dieses Paket ab Sommer greifen? Kann es mutmaßlich gar nicht. Ab 1.1.27, was ist sozusagen Ihr Fahrplan als Bundeswirtschaftsministerin?
Die Reformen müssen so schnell wie möglich greifen und trotzdem müssen wir dazu Gesetze machen. Ein Gesetzentwurf muss eingebracht werden, das Parlament muss sich damit befassen, es muss beraten werden und dann im Gesetzblatt stehen. Das ist ein völlig normaler Prozess und ob das jetzt einen Monat länger dauert oder nicht, kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Wichtig ist, dass wir endlich anfangen. Denn es ist tatsächlich, wenn ich kurz vor 12, aber dann dicht vor 12.
Es ist nicht knapp vor 12, es ist dicht vor 12. Wenn ich der Frau zuhöre, dann bin ich aber auch dicht vor 12.
Manöverkritik. Philipp, wir haben E-Mails bekommen.
Ja.
Wir haben eine E-Mail bekommen von Martin, der uns geschrieben hat: Mehrfach wurden Schimpansen und Orang-Utans mit BerufspolitikerInnen verglichen. Das sollte unterlassen werden. Besonders mit diesem destruktiv-narzisstischen Soziopathen im Weißen Haus verglichen zu werden, verdient kein Tier.
Haben wir Affe gesagt zu Donald Trump?
Ich glaube, es wäre mal ein Primatenvergleich da gewesen, kann mich aber auch jetzt nicht konkret daran erinnern. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen. Insofern entschuldigen wir uns dafür bei allen Primaten dieser Welt, bei Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans, die ja zu unseren treuen Hörerinnen und Hörern gehören. Dann haben wir eine Speakpipe bekommen von Jasmin zum Thema Markus Söder und ja, der etwas kritischen Auseinandersetzung, die wir hier mit ihm hatten.
Er soll weiter seine komischen Fleischvideos machen und sich von mir aus aufregen, aber zu sagen, hat er nichts. Und das war mal so gut, dass ich mal jemand genauso über diesen Hans Wurst von Bayern ärgert, wie ich. Ich habe mich so gefreut, weil normalerweise bin es immer nur ich, die sich so aufregt.
Ja, das machen wir doch gerne. Wir regen uns gerne für euch auf. Genau, genau. Es kam aber auch Kritik, und zwar von Christian. Der hat uns eine E-Mail geschrieben, und zwar zum Thema SPD. Und die ist was länger, aber ich möchte trotzdem vorlesen, weil ich das Anliegen, das er hat, wichtig finde. Er sagte: Lieber Herr Mann, lieber Herr Simon, ich höre Ihren Podcast regelmäßig und schätze ihn sehr. Nicht nur, weil er unterhaltsam ist, sondern auch, weil er oft den Finger in die Wunde legt. Gerade wenn Sie über die SPD sprechen, finde ich mich bei vielen Ihrer Einschätzungen wieder. Wenn Sie jedoch pauschal davon sprechen, dass sich die SPD abschafft oder alles dafür tut, nicht mehr ernst genommen zu werden, möchte ich um eine differenziertere Betrachtung bitten. Ihre Kritik an der aktuellen Führung in Berlin kann ich in weiten Teilen zustimmen. Aus meiner Sicht trägt sie maßgeblich zur derzeitigen Situation bei. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass Sie die vielen ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker nicht aus dem Blick verlieren. Sie haben bei Wind und Wetter Plakate aufgehängt, Flyer verteilt und an Infoständen Gespräche geführt. Oft in Ihrer Freizeit und ohne jeden Gegenleistung. Ich selbst bin in 4. Generation Mitglied der SPD. Seit fast 30 Jahren aktiv und leite heute einen Ortsverein. Auch wir haben bei der letzten Kommunalwahl, wie viele andere Ortsvereine, kein gutes Ergebnis erzielt. Dennoch bin ich überzeugt, die vielen Engagierten vor Ort sind keineswegs alles Pfeifen, sondern tragen mit großem Einsatz Verantwortung für ihre Kommunen. Die Basis leidet spürbar unter der Orientierungslosigkeit der Bundes-SPD. Umso mehr schmerzt es, wenn Kritik, so berechtigt sie in Teilen ist, und auch satirische Zuspitzungen nicht zwischen Führung und engagierter Basis unterscheiden.
Da möchte ich eigentlich widersprechen, denn wir wenden uns eigentlich nie gegen die Basis, sondern wir nehmen uns eigentlich immer die Führung der SPD. Also ich habe noch nie in diesem Podcast gehört, dass wir sagen, also die Ortsvereine sind schuld am Zustand der SPD. Mein Eindruck ist eigentlich eher, dass wir versuchen, auch der SPD-Basis manchmal in diesem Podcast auch eine Stimme zu geben, indem man mal zeigt, wie sehr auch die Spitze der SPD die Verbindung zur Basis verloren hat.
Das ist unsere Intention gewesen bei der Strecke. Und insofern Trotzdem danke für das Feedback, denn ich denke, Christian spricht ja wirklich einen wichtigen Punkt an. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen Menschen, die sich ehrenamtlich in demokratischen Parteien engagieren, an der Basis. Es ist ja wirklich ein schwieriges Geschäft.
Da seien wir ehrlich, schwieriger denn je. Die Parteiarbeit an der Basis ist das, was die Demokratie hier am Kacken hält.
Ja.
Aber vielen Dank für das Feedback und wir hoffen auch in Zukunft hier ein Safe Space für frustrierte SPDler weiterhin sein zu dürfen.
Ja, würde uns sehr freuen und wenn ihr Feedback habt, schickt gerne eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de oder eine Sprachnachricht an www.speakpipe.com/ggl.
Und wenn ihr uns live sehen wollt, dann könnt ihr das und zwar am 5.6.2026, also diesen Juni, sind wir in Krefeld in der Kulturfabrik und am 22. September sind wir in Hamburg im St. Pauli Theater und Karten für diese Termine gibt es unter www.grundlosgutelaune.de.
Zitatort. Philipp, die Straße von Hormus ist in aller Munde. Die Auswirkungen dessen, was da passiert, spüren wir an den Zapfsäulen, wir haben es eben besprochen. Und es ist die Frage, wie ist der Stand der Dinge beim Angriff von USA und Israel auf den Iran? Wie ist die Haltung der deutschen Regierung? Wie sieht es in den USA aus? Wie steht man dazu? Was sagen Verantwortliche zu dieser ganzen Sache? Ich habe mich mit Stimmen beschäftigt, Stimmen von Verantwortlichen, habe gehofft, Klarheit zu finden. Kleiner Spoiler, ich bin verwirrter als vorher. Wir haben hier als allererstes, um den ganzen mal einen Anschluss zu geben, unseren Außenkanzler Friedrich Merz. Er liebt ja die Außenpolitik. Er liebt's ja wirklich. Da ist er. Je weiter er weg ist von Klingbeil und Söder, desto wohler fühlt er sich. Und da äußert sich Friedrich Merz auffällig kritisch zur Lage im Iran.
Also ich hoffe jeden Tag, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber zurzeit verstricken sich die Amerikaner und die Israelis in diesen Konflikt jeden Tag tiefer. Und sie haben nach meinem Empfinden, jedenfalls habe ich sie bisher nicht gehört, keine Strategie. Erstens, was wollen sie eigentlich tatsächlich? Ist das Thema Regime Change wirklich das Ziel? Wenn das das Ziel ist, glaube ich nicht, dass sie das erreichen werden. Das ist meistens schiefgegangen.
Philipp, ist das derselbe Kanzler, der bei Trump im Oval Office saß und gesagt hat, das ist gut, was er da macht?
Und ist derselbe Kanzler, der damals zu Israel gesagt hat, die erledigen für uns die Drecksarbeit?
Es ist schon, also der Merz ist schon imstande, Standpunkte so schnell, er wäre ein guter Baseballspieler, weil er ja wirklich ständig den Standpunkt wechselt. Es ist der Wahnsinn. Aber das ist jetzt so zumindest eine der aktuelleren Haltungen von Friedrich Merz.
Ja, wobei ich inzwischen wirklich finde, man sollte dem Merz auch mal so ein AirTag an den Hintern tackern, dass man doch zwischendurch auf seinem Handy nochmal seinen Standpunkt irgendwie
das nachschauen geil,
kann. Ja, wo,
wenn du so einen Merz-Tracker.
Merz gerade? Wir brauchen einen Merz-Tracker. Wo steht Merz gerade?
Also liebe Softwareentwickler da draußen, wenn ihr eine App schreibt, wo man immer so verfolgen kann, wo bei bestimmten Themen der Merz steht, du, da wird mir auch Markus Söder.
Und ich finde übrigens auch, dass Katharina Reiche ihr Tankstellen-Benzinpreisgesetz auch auf Friedrich Merz ausweiten sollte, dass der auch nur noch einmal am Tag seine Meinung ändern darf. Ja, also nicht mehr stündlich, sondern nur noch einmal am Tag. Oder lass uns direkt das Österreich-Modell machen, das ist für viele viel entspannter, dreimal die Woche. Das wird doch schon mal allen helfen.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. So, und Friedrich Merz ist ja Bundeskanzler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ist es so?
Zuletzt, ja, als ich gerade gecheckt habe, war er es noch. Und jetzt gibt's ja da einen Außenminister, Wadefuhl. Der hat jetzt gerade nach dem G7-Treffen mit Marco Rubio gesprochen über die Kriegsziele. Und das klingt vom Timbre her anders.
Er hat das bekräftigt, was er von Anfang an gesagt hat. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Es geht in der Tat um die Fähigkeiten des Iran, sich erheblich zu bewaffnen. Es geht ja schon die ganze Zeit und auch im vergangenen Jahr um eine mögliche Atombewaffnung. Und es geht jetzt in jüngerer Zeit um eine erhebliche Bewaffnung mit Raketen. Wir haben jetzt kürzlich den Abschuss von Raketen gesehen, die wahrscheinlich 4000 Kilometer weit fliegen können. Damit ist klar, das wäre eine unmittelbare Bedrohung für uns in Europa. Wir sehen eine große Zahl von ballistischen Raketen kürzerer Reichweite, die die gesamte Nachbarschaft des Iran bedrohen. Also dieser Iran, der sich seit Jahrzehnten in der Region feindlich verhält, andere Staaten bedroht, Israel in seiner Existenz bedroht, der muss in der Tat eingegrenzt und eingehegt werden. Dieses Ziel teilen wir mit den USA ausdrücklich.
Also es hat für mich jetzt keine Klarheit gebracht.
Nein, aber das ist ja das Schöne. Du weißt immer, also es wird immer dann verwirrend, wenn Politiker ihre Aussage beginnen mit den Worten, den Standpunkt habe ich schon immer gehabt oder den Standpunkt hat er schon immer gehabt. Das ist quasi immer der erste Satz, der klar macht, die Karten sind komplett neu gemischt worden.
Vor allem so neu gemischt, dass ja mittlerweile das Thema Völkerrecht gar keine Rolle mehr spielt. Also jetzt Wadefuhl legitimiert ja das Ganze noch, indem er sagt, naja, hier gab es einen Iran, der hat sich bewaffnet, das ist eine Bedrohung auch für uns. Ja, so 4000 Kilometer können die schießen.
Ja, aber jetzt kommst du, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Völkerrecht mit dem Abgang von Annalena Baerbock überwunden haben.
Aber jetzt nehmen wir den mal beim Wort, ja, den Rubio und auch den Wadefuhl. Ja. Bei der Beschreibung dieser Bedrohungslage wird ja auch das Atomprogramm der Iraner genannt. Aber Philipp, hilf mir auf die Sprünge. Das ist doch kaputt. Das haben die doch kaputt gemacht, der Trump. Ich habe ein Zitat von Trump aus dem Juni 25, nachdem die das zerbombt haben.
Heute Abend kann ich der Welt berichten, dass die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren. Irans wichtigste Anlagen zur Urananreicherung sind vollständig und vollkommen ausgelöscht worden. Iran, der Tyrann des Nahen Ostens, muss jetzt Frieden schließen. Wenn sie das nicht tun, werden zukünftige Angriffe weitaus größer und sehr viel einfacher sein.
Was für eine tolle Synchronstimme. Ja. Also man kriegt da auch so ein bisschen den Vibe mit. Ja.
Ja, aber das ist auch ein Zitat, ist das gut gealtert? Dass er sagt, dass die Angriffe so leicht werden in Zukunft?
Ja, das ist sehr gut gealtert. Das ist quasi, Trump steht ja kurz vorm Erreichen der Kriegsziele. Und das ist eben das Gute, wenn du keine Kriegsziele formulierst, dann kannst du sie auch jederzeit erreichen.
Das sollte man sich allgemein mal auch persönlich als Konzept nehmen, dass man sagt, ich habe keine Ziele, aber die erreiche ich regelmäßig.
Ja. Das ist übrigens, das klingt verdächtig nach einem Leitsatz von Katharina Reiche.
Also. Aber Trump hat sehr unmissverständlich gesagt, und Philipp, du musst mich immer korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Ja. Ne? Also ich nehme dich da mit auf meine Erkenntnisreise.
Du siehst es falsch.
Ja, er sagt, komplett platt gemacht, zerstört, kaputt. Ende, aus, Klappe zu, Affe tot, nichts mehr da. Ja, aber jetzt auf einmal ist wieder die Rede, die Atombedrohung, das ist wieder da. Und dann haben natürlich Journalisten den Trump gefragt, ich dachte, das wäre alles kaputt, Herr Trump, wieso geht's jetzt wieder los?
Wir haben sie so hart getroffen, dass wir sie ausgelöscht haben. Aber das heißt nicht, dass man mit der richtigen Ausrüstung nicht graben und es herausholen kann.
Also das heißt, man könnte dieses alte Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, wird Atommacht. So könnte man es bezeichnen.
Ja, ich glaube, das, was aber dahinter steckt, ist ja, dass auch diese Lage dieser Bunker in den Gebirgen und in diesem riesigen Land Iran eben sehr komplex ist. Und die
so ähnlich wie das Völkerrecht.
Genau, die Amerikaner setzen ja auch bunkerbrechende Bomben ein. Jetzt ist aber natürlich nicht immer klar, wie tief die Sachen da wirklich eingegraben sind und ob da unter Umständen einfach nur ein Haufen Schutt über diesen Waffen und den Sachen liegt. Und die Sorge ist quasi, dass die mit dem Bagger hinfahren und den Scheiß wieder ausgraben. Ja.
Aber wenn er doch sagt, komplett ausgelöscht, tot, weg, vorbei. Welcher Trump hat sich denn jetzt geirrt? Der erste oder der zweite? Oder weiß der zweite nicht mehr, was der erste gesagt hat?
Ich glaube, wir müssen immer davon ausgehen, dass Trump grundsätzlich ein Irrtum war.
Okay, also wir nehmen zur Kenntnis, unklar. Es ist unklar, ja, wie es da aussieht.
Ich glaube, es ist schon relativ klar. Ich glaube, dass der Iran ein so großes Land ist, dass die Amerikaner nicht und die Israelis gemeinsam nicht einfach alles so klar zerstören können, wie sie das immer verkündet haben. Und jetzt kommen sie offensichtlich langsam in der Realität, oder zumindest Trump kommt langsam in der Realität an und merkt, die Geschichte ist doch komplexer, als ich dachte. Und jetzt versucht er natürlich für sich so eine Art Exit zu bauen. Und der besteht darin, dass er sagt, ja, wir haben alle zerstört. Aber vielleicht graben sie dich ja wieder aus. Und dann müssen wir wieder zerstören, damit die wieder was zum Ausgraben haben. Im Prinzip ist das, was die Amerikaner und Israelis gerade im Iran veranstalten, ein gigantisches Konjunkturprogramm für die iranische Bauindustrie.
Und es ist ein großes Projekt, ein großes Bauprojekt, ja, bei dem Trump sich Hilfe erbeten, kann man nicht sagen. Also er suggeriert so, dass doch internationale Partner so mal kommen könnten.
Ja.
Obwohl man sie nicht braucht. Das sagt er ja auch immer wieder. Also so habe ich ihn zumindest verstanden, wenn er sowas hier erzählt.
Wir haben es gewaltsam getan. Wir haben es mit Nachdruck getan. Wir haben es mit dem Respekt der Welt getan. Und wir haben vielen Verbündeten geholfen. Und wir haben etwas über andere Verbündete gelernt. Wir haben gelernt, dass andere Verbündete nicht da waren. Wir haben sie nicht gebraucht. Aber sie waren nicht da, falls wir sie gebraucht hätten. Und das wird für sie sehr kostspielig werden.
Hast du das Gefühl, dass Trump sauer ist?
Ja, so ein bisschen. Aber ich finde auch schön, wie er Loyalität auch immer zu etwas Käuflichem macht. Also er sagt, die waren nicht für uns da, als es uns schlecht ging. Was natürlich Quatsch ist, die NATO wäre da gewesen, wenn Amerika angegriffen worden wäre.
Genau, ist ja ein Verteidigungsbündnis.
Aber er setzt natürlich diese Form von Loyalität immer auch mit Geld gleich. Er sagt, die waren nicht für uns in einer schweren Situation und das wird sie Geld kosten. Das ist das, die Strafe von Trump ist quasi immer, dass Leute irgendwas Geld kostet. Und während der so durch die Welt rennt, zerstört er um sich herum alles.
Ja, es gibt nur Deals, die gemacht werden oder die nicht gemacht werden. Und Leute, die Deals brechen, die müssen das teuer bezahlen. So hat er natürlich auch einen Hals. Spanien haben wir ja mitbekommen, aber mittlerweile auch auf Deutschland. Das heißt, da scheint der Haussegen schief zu hängen zwischen den USA und Deutschland, oder?
Marco Rubio hat ganz klar gesagt, es wird zum jetzigen Zeitpunkt von Deutschland kein militärisches Engagement erwartet, sondern erst dann und auch nicht sicher, sondern möglicherweise dann, wenn die Kampfhandlungen beendet sind. Und dazu sind wir ja von Anfang an bereit gewesen. Das hat der Verteidigungsminister letzte Woche schon gesagt. Und deswegen konnten wir über diese Sache gut sprechen.
Okay, also doch kein Streit, also alles doch eine Wolke zwischen den USA und Deutschland, oder? Hilf mir, ich versteh's nicht, es sind für mich gemischte Signale, die da ausgesendet werden. Der Trump tobt und sagt, das wird euch zu teuer zu stehen kommen. Und Rubio sagt, na, Kinder, ihr müsst da nichts machen. Alle Dude, wir haben da den Griff.
Naja, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass vor allen Dingen Trump Dinge wie NATO und andere Sachen einfach nicht verstanden hat.
Aber warum erklärt es ihm keiner?
Schau mal, hast du das Foto gesehen von Marco Rubio, wie er mit viel zu großen Schuhen durch die Gegend rennt? Warum hat er diese Schuhe getragen?
Ja, weil Trump die verschenkt hat. Er hat sich verliebt in so eine Schuhmarke.
So, und Trump hat sich bei ihm mit der Schuhgröße verschätzt. Ja. Und deswegen rennt dieser erwachsene Mann mit Schuhen, die ihm 4 Nummern zu groß sind, durch die Gegend. Glaubst du, dass der sich hinstellt und sagt, hör mal, Donald, schöne Schuhe, aber was ich dir immer schon mal erklären wollte, war das Prinzip der NATO?
Es ist wirklich ein Sinnbild. Man muss das nochmal wiederholen. Es war so, dass Trump diese Schuhe verschenkt hat und er hat nicht nach Schuhgrößen gefragt, sondern er hat sie geschätzt. Er hat seine Mitarbeiter angeguckt und hat überlegt, was könnten die für eine Schuhgröße haben. Und nichts steht besser für die Trumpsche Politik als dieses Agieren. Schätzen, wie die Schuhgrößen sind und dann einfach Fakten schaffen, indem man Schuhe kauft.
Ja, aber was eben auch für die Trumpsche Politik spricht, ist, die Idioten ziehen sie an. Ja, und sagen natürlich nicht, hör mal du Pfeife, das ist 4 Nummern zu groß, informier dich mal richtig.
Ja.
Sondern, nee, schöne Schuhe. Und laufen wie die Deppen durch die Gegend. So, und das ist das Kernproblem, dass es im Prinzip in dieser Administration keine Leute gibt, die richtig Ahnung haben und vor allen Dingen auch keine Gruppe von Leuten, die einen gleichen Wissensstand haben. So, und jetzt versuchen Merz und Wadefuhl auf verschiedenen Wegen der amerikanischen Regierung Signale zu senden, dass man Merz kommentiert es vor allen Dingen einmal für die Weltöffentlichkeit im Sinne von, Leute, bei den Deutschen sind zumindest die meisten Tassen noch im Schrank. Und der Wadefuhl versucht, einen Kommunikationskanal aufzuhalten. Ich glaube, das ist die Strategie.
Aber das ist ja schon zum Scheitern verurteilt, wenn du mit einem Partner, einem Kommunikationspartner zu tun hast, der selber sehr, sehr unstet argumentiert, formuliert und vor allem auch erratisch handelt. Und Wadefuhl und Merz machen da einen auf Good Cop, Bad Cop, so ein psychologischer Trick, der bei jemandem, der so unterwegs ist wie Trump, überhaupt nicht greift. Das heißt, die wenden hier alte diplomatische Mittel an für jemanden, der sich von der Diplomatie komplett verabschiedet hat. Aber gut, vielleicht müssen wir dann einfach hoffen, dass diese Gespräche, die gerade stattfinden zwischen den USA und Iran, dass die erfolgreich verlaufen. Also zumindest behauptet das ja Trump. Und Wadefuhl hofft das auch, dass das gut läuft zwischen diesen Verhandlungspartnern USA und Iran.
Wir hören hoffnungsvoll, dass es Gespräche geben soll. Die werden vorbereitet. Wir haben auch darüber gesprochen und ich habe die US-Seite darin bestärkt, das zu machen. Aber ich will auch klar an den Iran sagen, auch der Iran, die iranische Führung muss wissen, sie muss jetzt diese Chance zu Gesprächen nutzen und muss aufhören, die Straße von Hormuz zu blockieren. Das ist eine klare Verletzung internationalen Seerechts.
Das musst du dir mal vorstellen. Auf einmal das internationale Seerecht hier aufzubringen, aber von völkerrechtswidrigem Angriff da jetzt überhaupt nicht mehr zu sprechen.
Ja, weil es unterschiedliche Sachen sind. Man muss die Sachen, ja, aber das ist doch das, was wir uns immer wünschen. Wir wünschen uns immer eine differenzierte Betrachtung. Und die Strategie ist offensichtlich, wir betrachten die Sachen so differenziert, dass es für uns irgendwie passt. Das heißt, Völkerrecht spielt keine Rolle, Seerecht aber gerade sehr wichtig, weil die Leute uns wegen der erhöhten Benzinpreise aufs Dach steigen.
Oh Mann, aber okay, wenn die USA zumindest schon mal einen Gesprächskanal aufgemacht haben, aus Iran kommen da ja Dementi.
Mhm. Also, und zwar eins nach dem anderen.
Ja, da heißt, wir haben da nie und 15-Punkte-Plan, vergesst es. Und wir haben auch nie wirklich gesprochen. Und wenn Trump gefragt wird, mit wem er geredet hat, sagt er, Topman. Also irgendeiner ganz oben, wenn er gefragt wird, wer ist das? Ah, sei nicht. Also es wird alles so, es ist sehr unklar. Also, aber gut, wenn verhandelt wird, ist das ja schön. Allerdings hat Hegseth gesagt, wie so Verhandlungen aussehen.
We negotiate with bombs.
Also wir verhandeln ja, das, mit Bomben.
Ja, ja, das ist das, was ich aber vorhin meinte. Das ist diese Kommunikation, diese Administration. Dann hast du halt diesen gewalttätigen Schläger noch dabei. Mit seinem lächerlichen Einstecktuch und den albernen Socken.
Ja. Unfassbar. Und währenddessen sind es einfach Kriegshandlungen, die da stattfinden, unter denen natürlich vor allem wieder auch die Zivilbevölkerung zu leiden hat, die große Hoffnungen teilweise auch gesetzt haben darauf, dass jetzt da dieses Regime verschwindet. Dem ja, das muss man ja immer wieder sagen, keiner will dieses Regime, dass das noch da ist. Das wäre also ein Glück für die iranischen Menschen, wenn die verschwinden würden. Aber es sieht ja nicht danach aus, weil es einfach
schlecht geplant war. Aber das ist nie der Punkt. Die entscheidende Frage ist, wie schnell hätte die internationale Politik kapieren müssen, dass das vorderste Ziel von Donald Trump nicht das Wohlergehen der Zivilbevölkerung ist. Wenn man ihm quasi 5 Minuten Glauben geschenkt hätte, okay, aber jetzt nach Ewigkeiten ist doch, und ich meine, er formuliert es ja inzwischen auch, er redet ja inzwischen auch ganz klar über das Öl. Wir wollen das Öl und all diese Sachen.
Und er hat es doch ganz anders gesagt. Er hat am Anfang gesagt, ja, liebe iranische Bevölkerung, jetzt ist euer Zeitpunkt gekommen. Wir bomben euch den Weg frei, dass ihr euch da befreien könnt. Wo er so den Humanisten gegeben hat, der ist komplett verschwunden. Also bei Trump muss
ich wirklich sagen. Der war nie da. Ich glaube, wir haben ihn kurz... Haben wir ihn wirklich gesehen? Nee, hast du es wirklich geglaubt?
Nein.
Hast du es wirklich geglaubt?
Aber es gab ja Leute, so aus der rechten Ecke, so Trump-Fans, die dann gesagt haben, hier, guck mal da, ihr linken Spinner, die ihr immer über Trump herzieht. Da ist er doch, für die Menschen da. Trotzdem Friedensnobelpreis. Also es gab schon Leute, die den da beim Wort genommen haben und das als Beleg genommen haben, dass Trump dann doch ein Menschenfreund ist. Jetzt sieht man doch, ist alles Quatsch. Der biegt sich das so, wie es ihm gefällt. Und heute sagt er so, morgen sagt er so. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe das Gefühl, es sind keine Experten und Spezialisten gerade in den USA am Start.
Doch, es sind Spezialisten, aber...
Und ich möchte schließen, um dieses unsäglich unüberschaubare Thema, wo es um die Bevölkerung im Iran geht, die da große Hoffnungen gehabt haben, dass sich jetzt was ändert und die jetzt unter die Räder eines erratischen Taktierens geraten, wo nicht klar ist, wie soll sich Deutschland verhalten, wie soll sich die Welt verhalten, wie geht das aus? Also keiner weiß es. Ich glaube, Trump weiß es auch nicht. Meine Vermutung ist, dass Trump irgendwann sagen wird, wir haben gewonnen und geht weg. Und wie dann dieser
Sieg aussieht. Ja, das ist aber so ein bisschen die Frage. Kann er Bibi da wirklich alleine lassen? Also die Situation von den beiden ist ja schon auch komplex bis kompliziert. Verwoben. Weil Bibi hätte rein theoretisch einen Prozess vor sich. Trump hat eine Wahl vor sich. Die haben beide so unterschiedliche Interessen. Bibi würde, glaube ich, gerne bleiben. Und Donald möchte nach Hause. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist ja, werden die USA ihren Partner Israel in der Nummer hängen lassen? Tja. Und man merkt ja an der Spaltung im MAGA-Lager, also auch Tucker Carlson, der jetzt wieder viel mit antisemitischen Dingen aufgefallen ist, also der da auch wieder so eine Stimmung schürt. Also da geht ja gerade auch so eine Spaltung durch dieses MAGA-Lager durch. Und jetzt ist die Frage, wie fest ist die Verbindung von Trump, weil Trump hat sich selber natürlich auch jetzt in den letzten Tagen wieder in eine ganz blöde Situation gequatscht, weil der redet ja die ganze Zeit davon, dass seine Freunde von der NATO ihn hängen lassen und die kommen nicht, wenn aber er sie braucht.
Aber brauchst du eh nicht.
Er braucht sie nicht, aber er redet immer davon, die haben ihn hängen lassen.
Genau.
So, kann er in dieser Situation jetzt Bibi hängen lassen? Das ist die entscheidende Frage und ich glaube, dass Netanyahu Trump auf fatale Art und Weise an sich gebunden hat und daraus die Konsequenz entsteht, dass die Amerikaner eben nicht einfach aus diesem Krieg aussteigen können.
Ja, und in dieser unübersichtlichen Lage ist es ja schön, dass es Menschen gibt, auch in den USA, die den Überblick behalten. Allen voran der Kriegsminister der USA, Pete Hegseth. Der hat uns nämlich allen mitgeteilt, dass die Lage in der Straße von Hormuz nicht so ernst ist und nicht so komplex, wie man das glauben mag.
Das Einzige, was den Transit durch die Meerenge derzeit verhindert, ist, dass Iran auf Schiffe schießt. Sie ist für den Transit offen, wenn der Iran das nicht tut.
Das war grundlos gute Laune für diese Woche. Wir machen in der nächsten Woche eine ganz kurze Osterpause. Da müsst ihr ohne uns Eier suchen. Die Woche danach sind wir wieder beständig am Start. Und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließt unter www.steady.de/ggl. So, Tobi, hast du für uns noch einen österlichen Rausschmeißer?
Na, österlich weiß ich nicht, aber ich habe Donald Trump nochmal mitgebracht.
Na, das ist doch was.
Der sich in der Lage, in der sich gerade die USA befindet, zu den wirklich wichtigen Themen geäußert hat. Also ein bisschen was länger, aber es ist ja auch Osterpause nächste Woche. Da gebe ich euch allen und dir das hier mit auf den Weg.
Seht ihr diesen Stift hier? Dieser Stift ist ein interessantes Beispiel. Er ist dasselbe. Also dieser Stift ist sehr günstig. Aber er schreibt gut. Ich mag ihn. Aber ich kann den Stift so nicht nehmen, wie er war. Ihr wisst, wie es ist. Ich will nicht zu viel Werbung machen, aber sie behandeln mich gut. Die Firma Sharpie. Also, als ich hierher kam, hatten sie 1.000 Dollar Stifte. Und wisst ihr, man verteilt Stifte. Man unterschreibt und gibt sie weiter. Man gibt sie all diesen Leuten. Manchmal hat man 30, 40 Leute und sie kosten 1.000 Dollar pro Stück. Schöner Stift, Kugelschreiber. 1000 Dollar aus Gold, Silber. Wunderschön, aber ich gebe sie an Kinder weiter, die nicht einmal wissen, was sie da bekommen. Was ist das, Mama? Es sind Kinder, die bekommen einen Stift für 1000 Dollar und sie haben keine Ahnung, was das ist. Und ich fühle mich schuldig, weil ich mir denke, wisst ihr, ich bin von Natur aus, ich meine, es ist die Regierung. Ich liebe die Regierung, so wie ich mich selbst liebe wirtschaftlich. Ich will Geld sparen. Also sage ich, das ist verrückt. Und es gab noch ein anderes Problem. Sie schrieb nicht gut. Also nehme ich ihn heraus. Schauen mir an, keine Tinte drin. Und ihr alle schaut zu und denkt euch, mit Trump stimmt wohl etwas nicht. Und ich unterschreibe und es ist keine Tinte im Stift. Und er kostet 1000 Dollar. Also habe ich den Mann angerufen und gesagt, ich würde gerne ihren Stift benutzen. Aber ich kann kein graues Ding mit einem großen S drauf benutzen, auf dem Sharpie steht, während ich einen Vertrag über 1 Billion Dollar für neue Kampfflugzeuge unterschreibe. Brandneue Jets, brandneue B-2-Bomber, von denen wir gerade viele bestellt haben. Das kann ich vor der Presse nicht machen, ihren Stift benutzen.
setzen. Ich mag den Stift am liebsten. Aber ich werde unterschreiben. Ich könnte es auch so machen wie Biden, wissen Sie? Es jemandem anderen zum Unterschreiben geben oder einen Ortho-Pen benutzen. Oder vielleicht getrennt in einem anderen Raum unterschreiben. Aber ich kann Ihren Stift nicht benutzen. Er sagte, nun, ich kann ihn schöner machen. Ich sagte, was können Sie tun? Er sagte, ich kann ihn schwarz lackieren. Ich sagte, das ist gut. Und ich kann sogar das Weiße Haus draufmalen, Sir, wenn Sie möchten. In Gold. Fast echtes Gold. Gar nicht schlecht.
Das war die 56. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Der Hase hüpft, er bringt euch Eier. Euch allen eine schöne Osterfeier. Tschö!